Apostelgeschichte 27 und möchte sprechen über das Thema: Das Leben ist eine Seefahrt, eine Seereise. Und das Thema ist, dein Kapitän zu vertrauen. Und das ist nicht einfach, weil das Leben erlaubt Dinge, die du nie geplant hast. Das ist genau wie ein Seefahrt. Du hast etwas geplant und dann kommt der Sturm kommt durch, die Probleme kommen und du verliest die Hoffnung und du sagst nach einiger Zeit, Herr, wo bist du? Ich möchte sprechen über Apostelgeschichte 27, das Leben ist ein Seefahrt. Und das Meer und das Wetter sind niemals zu vertrauen. Das Gebet eines Fischermann, bevor er rausgeht, war mal, bewahre mich, mein Gott, mein Boot ist klein und das Meer ist breit. Und in Nederland haben wir meer Fischerdörfer, an der Nordwestküste vor allem, und es sind sehr viele stark konservative Gläubige. Warum? Weil früher, 100 Jahre lang, müssen Frauen und Kinder alleine hinterbleiben. Das waren oft Familien mit 8, 9, 10, 12 Kindern. Und der Mann oder die älteste Söhne, die waren lang, wochenlang auf das Meer, um Fische reinzuholen. Und da waren oft Stürme. Und ich kann nicht versichern, wenn man die Stürme sieht in Holland, dann, wenn die 3, 4 Meter hohe Wellen auf die Küste kommen, dann betet man für Mann und Kinder. Zwei Drittel der Erde, Oberfläche, ist Meer. Und das ist wichtig für die Lebensqualität. Es ist eine Quelle von Mineralen, Energie und Proteine. Und es ist wichtig, um richtig benutzt zu werden, für die Sicherheit und Wohlstand ganzer Nationen. Zwei Drittel der Weltbevölkerung lebt am Strand oder an Küstengebieten. Und heute sagt man ja, andere Planeten, wie Mars, da soll Wasser gegenwärtig sein, weil dann gibt es vielleicht Leben. Ohne Wasser kann es kein Leben produzieren, sagen die Wissenschaftler. Aber pass auf für das Meereswasser. Warum? Die Salzkonzentration ist 7-mal höher, als das menschliche Körper ohne Probleme einnehmen kann. Und du kennst das, das war früher bei den Holländern vor allem, da müssen sie dann Holland über die, durch die Küste von Südafrika fahren, nach Indien, nach Indonesien, wo sie ihre Kolonien hatten. Suez Kanal war damals noch nicht da. Und da kamen diese Doldrums, das waren windlose Gebiete, da kam kein Wind für Wochen. Und dann natürlich konnte man nicht mit einem Segelschiff irgendwo hingehen. Und dann konnte man auftrocknen. Wasser war wertfettig. Und da haben einige Männer Fehler gemacht, um einfach Salzwasser zu trinken. Das Anfang von dem. Das konnte man niemals tun. Mit anderen Worten, eine Menge Wasser rondom dir und du vertrocknest. Das kann das Leben auch sein. Du kannst sagen, es ist ein schönes Leben, ich habe mein Leben noch vor dir oder halbwegs gelebt. Hat so viele schöne Dinge, die Schweiz ist so schön, aber auch ist es so gefährlich, wenn man nicht aufpasst, wie man durchkommt. Ohne Gott ist es eigentlich unmöglich, recht durch das Leben zu fahren. Das Meer ist gefährlich. Du kannst unter YouTube angeben, Tsunami, und dann siehst du, dass die Leute in aller Ruhe spielen, plötzlich geht das Meer ein paar Meter zurück, und dann kommt plötzlich in die weite Ferne eine Mauer von 5, 6, 7, 10 Meter hoch. Und das kommt wie ein Lokomotiv auf das alles zu und das zerstört alles, was da in der Gegend, Gegenwart ist von dieser Lokomotiv von Wasser, diese Mauer von Wasser. Das kann im Leben auch so sein. Du stehst und denkst, es geht mir doch gut und plötzlich kann etwas auf dich zukommen, denkst du, was passiert hier? Die Frage ist, bist du vorbereitet? Darüber geht es heute. Aber auch das Meer, das du weißt niemals die Unterströme. Wir waren ein paar Jahre her in Lanzarote, auf der Kanarischen Insel, das ist also 30 Jahre her. Und ich habe mir gesagt, geh nicht zu weit im Meer. Ja, weil die Kanarische Insel von der Küste von Afrika, da diese Unterströme, und einmal genommen wird davon, dann bist du weg, unabhängig wie gut du schwimmen kannst. Du hast keine Chance, daraus zu kommen. Und das ist am Leben auch so. Du kannst zu weit weg von Gottes Wort, zu weit weg von der bibelgläubigen Gemeinde, du bist mitgenommen, du denkst, ich habe alles im Griff, und plötzlich bist du so weit weg, du kommst niemals mehr zurück. Du weißt auch niemals, was drin schwimmt, was unter das Wasser ist. Ja, wenn du ein Hai findest, ist klar, dass das falsch auf dich zukommt. Aber was hier weit noch unter das Wasser auf dich zukommt. Und ich war noch gut, ich war hier auf Kreta. Das war 1987, 88. Und ich stand da so im Mittelmeer und plötzlich spürte ich da bei meinem Bein das. Das war da. Und ich dachte, das ist fremd. Ich muss mal schnell crawlen zu der Küste. Und dann wurde gesagt, später waren Haie da. Und du weißt, was Haie vielleicht tun. Ein Hai, die greift niemals direkt an, wenn er etwas sieht, das er nicht kennt. Ich gehe mit seiner Nase geht er hart dagegen. Und wenn es fein sanft ist, dann greift er es. Und ich war schlanker als nun. So schnell was an die Haie, da sind nur Knochen gespürt. Das war mein Glück. Das heißt, Meer oder Zee, du weißt niemals, was es tut, wenn ein Sturm kommt. Wenn da bei der See von Galiläa der Sturm plötzlich so von der Golanhöhe gefallen ist auf der See von Galiläa, ist das ruhige Wasser plötzlich in een riesen Wasserfeind geändert. Und das ist eigentlich oft, wie das Leben auch sein kann. Ich möchte ein paar Verse lesen aus Apostelgeschichte 27, Vers 1. Da es aber beschlossen war, dass wir nach Welschland schiffen sollten, übergaben sie Paulus und etliche andere Gefangenen dem Unterhauptmann mit Namen Julius von der kaiserlichen Schar. Und sie gehen auf dem Schiff, wir lesen in Vers 5, und schifften auf dem Meer vor Cilicien und Pamphylien über und kamen gen Myra in Lycien. Und er selbst fand der Unterhauptmann ein Schiff vor und unterstreiche das Alexandrien. Das schiffte nach Welschland, das ist Italien, und lud uns darauf. Dann lesen wir in Vers 8, die Zogen kamen kaum vorüber, da kamen wir an eine Stätte, die da heißt Gutfurt. Dabei beinahe die Stadt Lassea. Vater, wir danken nochmals für dein Wort, dass wir das haben, dass es uns führt und bestätigt und Gnade gibt, um den richtigen Wahl zu nehmen und den richtigen Fahr durchzuziehen. Wir beten, dass du uns auch durch deine Gnade führt, mein Wort hier zu bedienen, zu deiner Ehre. Das fragen wir alles im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Das heißt, sie kamen da via Kreta, später auf eine Insel Milet. Und das Problem ist, das Erste kann man sagen, ist, du kannst mit schönen Plänen anfangen und gute Absichten abfahren und alles kann in die Hose gehen. Alles kann vollkommen falsch gehen. Und du kannst nicht sagen, ich habe es so geplant. Es passiert einfach. Mit diesem Schiffbruch einfach Paulus und seine Männer passiert. Nun, schlussendlich, Gott ist dahinter. Er erlaubt die Stürme zu kommen. Und mit einem Zweck. Er möchte wissen, wenn die Stürme kommen, wonach schreit der Mensch. Und du weißt, dass die Witze für viele Männer in Todesangst, wenn sie mal runterfallen von einem Turm oder einem Flugzeug, sagen sie zwei Dinge. Entweder Mami oder Gott. Das sagen sie in Unterbewusstsein. Mami und Gott. Oh Gott. Auch ungläubig. Oh Gott. Unfall, was man sieht, was ein Auge passiert. Jeder Atheist sagt, oh Gott. Oder oh Jesus. Keiner sagt, oh Mohammed oder Buddha oder Konfuzius. Nee. Frag mal nach, warum das ist. Nun, die Jünger, sie kamen also bei diesen auf vier Kreta nach diesem Schiffbruch an der Insel Milet. Sprüche 28, Vers 1 sagt, der Gottlose fleucht und niemand jagt ihn. Der Gerechte aber ist getrost wie ein junger Löwe. Mit einem jemand, der ohne Gott geht und in einen Tsunami oder einen Schiffbruch kommt, die hat große Angst. Die sagt, ja, was muss ich nun tun? Und denkt vielleicht, oh Gott, aber ein gerechter Mensch ist getröstet. Ein junger Löwe sagt, weißt du was, wie David, auch gehe ich durch ein Tal von Finsternis, ich fürchte nichts, wenn Gott ist mit mir. Das ist das Herz, was fest ist. Aber Gott braucht ein festes Herz. Und dein Herz kann nur fest werden, nicht nur allein durch Bibelkenntnis, aber wenn du in Gnade anfängst zu wachsen. Wenn du was du bekommst, umsetzt in Praxis, in Dienstbarkeit und versucht ein Segen für andere zu sein. Wenn die Stürme mal kommen und sie kommen, bei Gläubigen oder Ungläubigen, bei Bibelgläubigen oder normalen Christen, das macht dann nichts. Ein Gerechter ist getrost wie ein junger Löwe, weil er weiß, dass der Herr mit ihm durch diese Welle zieht. Zum Beispiel Jünger am Meer am See von Tiberias. Die hat Angst gehad. En Jezus had einfach geschlafen. Gott war mit ihm. Nicht mit seinen Jüngern. Er had immer Angst gehad. Ihm hat Umstände geschaut. Statt nur auf den Herrn Jesus Christus geschaut zu haben. Adam und Eva hadden schon angefangen. da ohne zu werken, keine Steuer zu zahlen, mit der schönste Frau, schönste Mann deines Lebens, unter vollkommenen Bedingungen und in einer vollkommenen Umgebung. Und was passierte? Nach ein paar Jahren sind sie geistig gestorben. Sie haben sich versündigt. Das haben sie nie gedacht, dass sie gegen Gott versündigen sollten. Die Scheibe von Ben-Hur, bekannte Buch über eine Jude, hat angefangen mit Bibellesen als ungläubiger Mensch, um zu beweisen, dass die Bibel historisch nicht korrekt ist und voll mit Fehlern steht. Er kam zur Bekehrung, zu Glauben an Jesus Christus, hat Ben-Hur geschrieben. Und nochmals, ich war noch gut, ich ging an nach, bei meinen Eltern direkt nach Gymnasium, um Wissenschaften zu studieren, an der Uni zu studieren, Spaß zu haben, Fußball zu spielen, und ich komme weg nach ein paar Jahren als Prediger. Habe ich nicht geplant. Kann ich versichern. Gott kann etwas gebrauchen in deinem Leben, um deine Aufmerksamkeit zu ziehen. Und leider ist es oft so, sicher mit deutschsprachigen germanischen Leuten, die einen sturen Kopf haben, dass Gott hart durchkommen muss, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen, dass du lernst zu sagen, nicht ich, aber du Gott. Nicht meine Wille, aber deine Wille Gott. Wie man ein Schiffbruch hier in Apostelgeschichte 27. Das möchte ich sagen, haben wir gesehen, du kannst mit schönen Plänen und guten Absichten abfahren und du kannst in einen riesen Sturm kommen, wo der Name das Leben lässt. Zweitens, die Dinge gehen immer langsamer als geplant und erwartet. Wir lesen in Apostelgeschichte 27, Vers 8, dass sie kaum vorüberzogen, da kamen wir an eine Stätte, die heißt Gutfurt. Vers 12, und da die Antwort ungelegen war zu winden, bestimmten ihre das Mehrteil auf dem Rat, von dannen zu fahren, ob sie könnten kommen, gegen Phönix zu winden. Welches ist eine Antwort an Kreta gegen den Wind Südwest und Nordwest? Da aber die Sündfühl wehte, und sie meinten, sie hätten nur ihr Vornehmen, erhoben sie ihn sich gegen Assos und fuhren an Kreta hin. Mit anderen, wir sehen hier, sie meinten, siehst du das? Sie meinten, das ist gut. Ich habe Erfahrung. Ich bin der Kapitän. Ich weiß aus Erfahrung, was ich tun muss. Das kannst du auch denken. Ich habe Erfahrung. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß, was ich nicht zu tun habe. Es ist kein Problem, um Entscheidungen zu nehmen. Aber du musst Gott fragen. Wenn du Gott nicht fragst, kann es sein, dass du eine falsche Entscheidung nimmst. Weil du weißt nicht, was Gott in der Zukunft vorhat oder was er erlauben kann. Wir sehen zum Beispiel Jesus Christus in Johannes 11, Vers 6. Dass wir lesen, als er nun hörte, dass er, Lazarus, krank war, blieb er 2 Tage an dem Ort da war. 2 Tage blieb er da. Lazarus war krank. Er musste eigentlich direkt kommen. Nehmen wir mal, du gehst zu einem Arzt und du sagst zum Arzt, der Arzt, bitte komm zu meiner Frau, weil sie ist sehr krank. Ja, was ist er dann? Ja, sie hat Atemnot und so weiter. Das hat eigentlich nur normal 6 Stunden zu leben. Okay, danke schön. Und der Arzt bleibt 2 Tage einfach da, wo er ist. Was denkst du da? Sie ist ganz durch. Vollkommen durchgeknallt, der Kerl. Er ist Arzt, er muss kommen, um meine Frau zu retten. Er tut es nicht. Was war der Grund? Und das ist der Grund, warum du vielmals anfängst, Gott Vorwürfe zu machen, warum da Bitterkeit in deinem Herzen entsteht, in Vers 11, Kapitel Johannes 11, Vers 4. Die Krankheit ist zur Ehre Gottes. Dass der Sohn Gottes dadurch geehrt wird. So Dinge können passieren mit einem Zweck. Dass Gott Ehre bekommt. Dass du wachgerüttelt wirst, deinen sturen Kopf brechen lassen und sagst, nicht mehr meine, aber deine Wille. Gottes Wille ist viel wichtiger als deine Wille. Denk mal, was sind wir überhaupt? Ich habe oft gedacht, okay, du stirbst und da. Ich denke, dass weniger als vielleicht eine Woche, ein Monat, dass die meisten dich schon lange vergessen sind. Du bist nicht echt vermisst. Aber wie wichtig ist dann deine Wille? Gottes Wille, die von Ewigkeit an ist und von Ewigkeit sein soll, seine Wille ist viel wichtiger als das Wille von diesen nichtigen Menschen wie du und ich. Und wir bestehen immer auf unsere Wille. Wie ein kleines Kind sagt, Wolfgang, das kannst du nicht haben. Wieso nicht? Weil ich das sage. Aber ich will es doch haben. Du bekommst es nicht. Doch! Hast du es mal gesehen? In Laden, weißt du, wenn die Mutter so mit ein paar kleinen Knirpsen rundum geht? Und die Kleine sieht etwas, will die haben? Und Mama sagt, nein, kannst du nicht haben. Doch, ich will es. Nein, nicht. Und so geht es dann. Richtig? Das ist wie viele Christen, wie ihr auch ab und zu sagen. Die sagt, ich will das. Gott sagt, nein. Aber Gott, bitte. Nein. Aber ich will es haben. Nein. Und dann kommt er an Bitterkeit und an Zorn. Indirekt an Gott. Indirekt an Gott. Und ich kann das akzeptieren. Gott sagt, darum haben wir wollen zu euch kommen, Paulus, zweimal, und Satan hat es uns verhindert. Es kann sein, dass es auch ein geistige Kampf ist. Er sagt, ich bete, und ich bete, dass Gott uns Seelen gibt, einen Eingang gibt in diesem Land oder in diesem Land, und es kann Jahren dauern, bevor Gott sagt, ja, du kannst gehen. Jahren dauern. Meine Gute, ich war gerade zum Glauben gekommen, und ich hatte was gelesen über die Moslembelle, ich möchte da Missionare. Gott hat gesagt, nein, 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 geht's nicht. Nordafrika, nein, geht's nicht. Erstens musste ich etwas lernen über die Änderung in de Bibel. Dan een goede huizame leren, een goede training, straßeneinsatz. Dan kwam ik in deutschsprachige Raum. Als pastor, dat wilde ik ook niet, ik wilde evangelist zijn, als pastor. En dan zei ik, als je dat alles erfüllt hast, dan bekom je etwas extra's, dan kan je naar Pakistan gehen en daar moslim beginnen, Jesus Christus. Extra. Dat was bij 20 jaar geleden. Also Gott sieht schon die Wünsche deines Herzens, was es auch ist. Er möchte es vielleicht auch schenken, auf seine Zeit. Wie ein junger Kerl, oder David, so. Sieht ein neues Auto. Da, schön. Was hast du da? Das ist eine neue Karte, ein neues Schlüssel. Kann ich ihm aanpakken? Und weiß schon, dass das Ding ist, also neu, neues, geht im Auto. Und dann brauchst du einfach einen Knopf zu drücken, und dann automatisch wird es gestartet. Es sind keine Kupplungen und so weiter, keine Dinge. Es ist alles gestartet. Das kann ich auch. Und kann ich es haben? Ich sage, nein. Warum nicht, wenn ich es sage? Warum? Du bist zu jung. Also, du kannst es schon bekommen, sage ich dann. In 20 Jahren oder so. Gott sagt schon zu dir, sagt ja, Gott, aber das brauche ich, Gott. Ich brauche Hilfe darin. Gott sagt, ja, ich gebe dir schon. 10, 20. 40 Jahre. Oder du liest die Bibel. Und du brauchst etwas von Gottes Wort zu bekommen. Und du verstehst etwas nicht. Und Gott, das verstehe ich nicht. Und Gott sagt, ich habe es gehört. Lies mal weiter. Und vielleicht, nachdem du es 20, 30, 40 Mal gelesen hast, dann gibt Gott dir die Antwort. Weil er möchte wissen, ob du es ernst meinst. Oder ob du so ein Konsumchrist bist. Ich sage, ich muss nicht sofort verstehen. Und wenn ich es nicht verstehe, hört das ganze Buch. Jetzt in Müllheim. Weil ich muss nun meinen. Nein, du musst lernen zu warten. Und Gott prüft dich. Wisst es wirklich aber. Oder sagst du es nur so ein Lippenbekenntnis? Das ist das Problem der heutigen Zeit. Kenntnis haben, Bibelschule ist gut. Aber Gott sagt, was tust du damit? Hast du gelernt, mit mir zu wandeln? Von Moment zu Moment, von Tag zu Tag, in alle immer wiederholende. Langweilige Sachen, die man in een Haushalt und in der Arbeit tun muss. Das wollen die meisten nicht. So mit dem Herrn zu wandeln. Ich weiß noch gut, ich kam zum Glauben als ungefähr 20-Jähriger. Ich habe gedacht, ha, bin zum Glauben gekommen. Aber ich habe 20 Jahre meines Lebens weggeschmissen. Ohne Gott, ohne Hoffnung. Fürs Falsche gelebt. Ich muss so schnell wie möglich die Zeit einholen. Das ist an sich gut, wenn man eine Zeit auskauft. Aber du kannst auch ab und zu schnell gehen. Und nicht warten auf was der Herr dir geben möchte. Gott beeilt sich nämlich nimmer. Und du brauchst Zeit. Hast du mal ein Pflänzchen gesehen, das wachsen möchte? Das muss gut geschützt. Schritt für Schritt wächst es ein bisschen, wenn es gut versorgt wird. Und dann wird es ein großer Baum, starker Baum. Aber es wächst nicht von ein oder andere Tag in ein ganzes Stück. Mal, ja, vielleicht Bamboo, aber es ist eine Ausnahme. Es braucht Zeit. Und Problem ist heute, mit diesem Internetzeug, du kannst schnell etwas bekommen, aber geistige Wachstum geht niemals schnell. Kenntnis kannst du schon aufnehmen, aber Charakter bekommst du durch Tag nach Tag recht zu tun. Wenn die ganze Welt, auch für die Christen, gegen dich sein, so bekommst du Charakter. Das ist auch der Grund, warum Gott diese Schiefbrüche erlaubt in deinem Leben. Also Sachen gehen immer langsamer als erwartet. Das gefällt uns nicht, amen. Das gefällt mich nämlich nicht. Aber Geduld ist auch eine Frucht des Geistes, amen. Das vergessen wir oft. Ja, Liebe, Freude, Friede, das ist schön. Aber Geduld, wie bekommst du Geduld? Durch Trübsal, durch Schiefbrüche. Ja, wie bekommst du Geduld? Drittes möchte ich sagen, etwas ändert immer deine Pläne. Ich habe Vers 14 an. Nicht lange aber danach erhob sich wieder ein ihr Vornehmen, eine Windsbraut, die man nennt Nordost. Und da das Schiff ergriffen ward und konnte sich nicht wieder den Wind richten, kamen wir dahin und schwebten also. Vers 17, den huben wir auf und brauchten die Hilfe und banden ihn unten an das Schiff, denn wir fürchteten, es möchte in die Syrte fallen, und ließen das Gefäß hinunter und fuhren also. Und da wir groß Ungewitter erlitten hatten, da taten sie des nächsten Tages einen Ausruf. Groß Ungewitter. Es erhob sich wieder ihr Vornehmen. Wieder dein Vornehmen. Wenn etwas falsch gehen kann, geht es falsch. Murphys Gesetz. Etwas geht immer falsch. Das Ziel ist, warum erlaubt Gott das, anderen zu dienen. Warum? Paulus kommt durch diesen ganzen Schriftbuch wohl. Er kommt auf eine Insel, das wird hier genannt Melite, in Kapitel 28, Vers 1, man nennt es heute Malta. Und da lesen wir in Vers 8 und Vers 9 von Apostelgeschichte 28. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhe lag. Zudem ging Paulus hinein und betete und legte die Hand auf ihn und machte ihn gesund. Da das geschah, kamen auch die anderen auf die Insel herzu, die Krankheiten hatten und ließen sich gesund machen. Das zählt uns, sie taten uns große Ehre. Sie konnten Leute heilen und sie Evangelium bringen. Also Gott nützte diesen Schiebruch, dass viele, die Krankheiten haben, zu Paulus kamen, ließen sich gesund machen. Na, er musste dienen auf einem Ort, wo er nicht hingehen wollte. Gott erlaubt Dinge in deinem Leben zu passieren, mit denen in Kontakt zu kommen, die du anders niemals in Kontakt bekommen hast, ohne den Schiebruch. Auf das du dort lernst, den Herrn zu dienen. Ich sage immer, das Plan eines Pastors ist ein continu interrumpiertes Plan. Du hast das musst du tun, du wirst immer angerufen, das kannst du, das kommen. Du musst immer das so irgendwo zusammenbasteln. Und du hast nicht wie ein Bürojob von 8 oder 7 bis 5 oder 6, ich bin mein Ding. Das geht nicht. Das ist dein Leben auch. Immer geändert. Immer etwas ist anders, als das du geplant hast. Und weißt du was? Wenn es gut ist, es ist gut, solange es dir näher zu Gott bringt. Wenn es dir weiter vom Herrn entfernt, ist es schlimm. Dann musst du aufpassen. Die gleichen Dinge für den einen können ihn nahe zu Gott bringen, an den anderen kann er durch verbittert werden und bleibt stehen in seinem Wachstum in Gnade und Kenntnis von Jesus Christus. Na, das Gleiche. Das heißt, es ist nicht so, was dir überkommt, aber wie du damit umgehst. Das ist wichtig. Und ich sage dir, als Missionar, als Evangelist, als Pastor, sollst du dauernd Trübsal erleiden. Dauernd. Und warum? Es muss so sein, sagt Apostel 14. Dass wir dadurch das Reich Gottes reingehen. Es muss so sein. Nimm mal die Referenz door. Apostel 14. Oh, Vers 22. Sie stärkten die Seele der Jünger und ermahnten sie, dass sie im Glauben blieben und dass sie durch viel Trübsal müssen in das Reich Gottes gehen. Viel Trübsal. Das ist normal. Das gehört zum Christenleben. Sag ich immer, die Jungs haben Olympische Spiele nun in London, glaube ich, nächste Woche. Na, die Jungs haben meistens 4, 8 oder ihr ganzes Leben trainiert für einen hohen Punkt Olympische Spiele, um da eine Medaille zu holen. Da haben sie vieles vor abgesagt. Das ist ihr Ziel. Inwieweit sollen wir nicht unseren Körper und unseren Wünschen an die Seite schieben, als dass Gott sein Ziel mit dir erreichen kann? Nicht dein Ziel, aber sein Ziel. Und meine Erfahrung ist, wenn du erstens das Reich Gottes suchst und seine Gerechtigkeit, all das andere wird Gott dir aufschicken. Essen, Trinken, Kleidung, was die Heiden nach Vorschein suchen. Das bekommst du auch auf Gottes Zeit. Nochmals, wie reagierst du auf ein Trübsal? Meine Mutter hat Krebs bekommen, wenn sie, ich war damals 16, 17. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben echt gebetet. Und dadurch habe ich die Bibel gelesen und dadurch kam ich später zum Glauben an Jesus Christus. Und konnte dann ein paar Jahre später meinen Vater und meine Mutter zum Jesus Christus führen. Hat angefangen mit dem Krebs von meiner Mutter. Ich habe auch Leute gesehen, die hatten bekommen Krebs, oder in Umgebung bekommen Leute ihren Krebs. Und die werden verbittert auf Gott. Warum hast du das erlaubt, Gott? Die kommen nicht näher zu Gott, die entfernen sich von Gott. Ihr Herz wird nicht sanfter, es wird verhärtet, verbittert. Und das kann auch so sein als Christ. Da kommen Dinge in deinem Leben, und sagst du, wieso Gott? Wieso? Die anderen bekommen wir nicht immer direkt, sicher nicht auf diese Erde. Aber wir können schon sagen, Gott gibt mir die Gnade, darauf korrekt zu reagieren. Das ist deine Verantwortung. Viertens möchte ich sagen, der Mensch vertraut von nature immer seine eigene Weisheit. Vers 11, vor Apostelgeschichte 27 sagt, aber der Unterhauptmann glaubte dem Schiffsherrn und dem Schiffsmann mehr denn dem, was Paulus sagte. Was ist tragisch heute? Dass da offizielle Theologen sind, Kardinale sind, die sagen etwas. Und es kann gut sein, dass das falsch ist. Weil wie weißt du, was eigentlich falsch ist? Anhand von was du prüfst an diesem Buch. Weißt du, ob es waarheid is, wat God zegt, of niet waar is. Je moet alles prüfen aan wat God zegt. Als man moest hij een familie führen. Dan zegt hij, je moet dan entscheiden wat recht en wat falsch is. Want je moet dat boek kennen. Is niet meer zorg ervoor dat ze dat boek en den Herr besser kennen dan een vrouw en dan een kinder. Dat zou je führen. Wil ze niet gehen, is het ihre Sache. Du ziehst dem Herrn Jesus in de nacht. Deine Verantwortung. Je moet het woord kennen. Want daarin kan man Gottes Wille finden. Ich weiß noch, ich war Bischofsakademie-Student und ein Hausgenosse von mir war Theologiestudent. Und nach einem Jahr habe ich mit ihm jede Woche das Johannesevangelium gelesen. Und nach einem Jahr sagt er einfach, weißt du was? Ich will dein Jesus nicht. Ein ganzes Jahr habe ich mit ihm gelesen. Ich will ihn einfach nicht. Ist mir egal. Und das ist tragisch. Weil Jesus, die Bibel, ist Gott von Mat und Fleisch. Ich möchte den historischen Jesus haben, die als Mensch gelebt hat, aber sicher nicht Gott war. Mein alten Pastor, wo ich Katechismus gelernt habe in Holland, in Amsterdam, Prins hatte ich geheißen, habe niemals das Evangelium gegeben, niemals. Und ich weiß noch gut, wenn ich fertig war, hat er mir als Einzige ein Privatstudium gegeben über Rudolf Bultmann. Kennt ihr wahrscheinlich nicht. Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann ist ein sehr freier, liberaler Theologe aus Deutschland. Und glaubt überhaupt nicht, dass Jesus Christus Gottes Sohn im Fleisch und so weiter. Aber hat er mir jemand gesagt, weißt du was, du hast Interesse an dieser Bibel, das kannst du mal lesen. Ich habe es angeschaut. Später kam ich zum Glauben. Habe ich es nochmals geschaut. Habe ich gesehen, dass dieser Mann direkt versuchte, diejenigen, die echt suchen was, mich von der ganzen Gruppe, zu vergiften mit diesem ungläubiges, liberales, theologisches Wissen von diesem ungläubigen Theologen aus Deutschland. Nun, ich kam zum Glauben, ich dachte, weißt du, was ich tue? Ich gehe zurück zu meiner reformierten Kirche, ich komme dort rein und nach einem Gottesdienst sehe ich den ehemaligen Pastor Prinz. Ich sage, grüß Gott, Herr Prinz, wie geht's Ihnen? Ich sage, ja, gut, und dir? Ich sage, es geht mir ganz gut. Wissen Sie was? Ich bin von neuem geboren.
Was?
Ich sage, ich bin von neuem geboren. Wie? Durch das Blut von Jesus Christus und glaube an ihn allein. Und weißt du, was ich für Sie habe? Ich habe noch ein schönes Traktat, so ein Traktat mitgenommen. Schauen Sie mal an. Und die alte Schlange nimmt das Traktat, ich sage, ich so. Wir haben die Schlange so, sie verschwunden. Na, bitte. Er wusste ganz genau, das war Evangelium. Er wollte es nicht haben. Und daneben noch die Jungs, die zoekende waren, zu vergiften mit theologischen Mühen. De mens vertraut oft seine eigene Weisheit, menschliche Weisheit, aber nicht das Evangelium der Gnade Gottes. Petrus traf Jesus Christus aufs Meer von Tiberias und wurde nah ertrunken. Warum? Hat vertraut, dass es schon schaffte, möchte kommen, aber hat Angst gehabt, wenn die Welle sah, den Sturm sah, die Dunkelheit sah, die Riesenwelle sah und fing an zu sinken, weil hat nicht mehr geschaut auf Jesus Christus. Weißt du, warum einige von euch ab und zu Schwenkungen haben oder Zweifel haben? Schaut nicht mehr auf den Herrn Jesus Christus und sein Wort, aber ihr seid immer auf die Umstände, was soll Leute sagen oder tun und die Umstände, die dich Angst einjagen. Und das versucht der Feind zu tun. Ihr kennt das auch auf die Straße. Die Straße, du predigst, erste Regel ist auf die Straße, lass dich niemals intimidieren. Zeig niemals ein bisschen Angst, niemals. Ich bin ein Hund. Wenn dein Hund Angst zeigt, dann greift er dich. Das ist eine menschliche alte Natur, sündige Natur. Der Feind ist uns nur zu intimidieren. Aber du bist schon Sieger in Christus. Dein Glaube in Christus hat die Welt schon besiegt. Ob du eine Macht der Sünde ist in dir oder Sachen rundum mir, das macht nichts. Du musst auf ihn schauen, auf sein Wort schauen, auf seine Verheißungen schauen. Du sagst ab und zu meine Gedanken, lerne die Verheißung auswendig. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wenn du es nicht tust, ist eigene Schuld. Der Feind kann oft durch Intimidation und Zweifel und Umstände dein Glaube, nicht dein rettendes Glauben, aber dein Glauben in die Nachfolge Christi erschüttern. Fünftens musst du wissen, die Mehrheit ist immer falsch. Es ist niemand recht. Die Mehrheit ist immer falsch. Weil, wir lesen in Vers 11, der Unterhauptmann glaubte dem Schiffsherrn und dem Schiffsmann mehr denn dem, was Paulus sagt. Nehmen wir an, die Leute, die um Jesus waren, bei der Kreuzigung, da hatten die Herodianer, haben ihn verspottet. Die Pharisäer, Schriftgelehrten, haben ihn verspottet. Da haben die Römer auf sein Kleid gespült. Haben nicht ernst genommen. Die Jünger sind von ihm weggegangen. Seine Mutter hat schon geschaut, hat nicht eingegriffen. Wurde von allen verlassen. Und einer hat den Mut gehabt, sich zu ihm zu bekennen. Und hatte recht. War ein Mörder, ein Dieb am Kreuz. Hat sich Jesus Christus bekannt. Ja. Er sagt zu ihm, heute sollst du mit mir im Paradies. Die Mehrheit war falsch. Eine war unter Druck, Todesdruck, also kann man ruhig an den Druck nehmen, nicht wahr? Hat die richtige Entscheidung genommen. Durch Glaube allein an Jesus Christus wurde dort errettet. Heute soll sie mit mir im Paradies sein. Das ist das Problem heute. Die meisten Religionen in der ganzen Ökumene, Hindoeïsten, Boeddhisten, Katholieken, Evangelische, Moslimen, Juden, Taoïsten, wie zal dat ook heißen, Satanisten, die vertrouwen alle op zichzelf. Ihre Gerechtigkeit. Men dat is die Kanaanitische Religion. Religion van Kain, die Früchte vom Feld opfert, wird nie beantwoordet van Gott. En Abel, die später als Hirte een Lämmlein brengt, das wird von Gott wahrscheinlich mit Feuer vom Himmel beantwortet. Das war richtig. Das erste war falsch. Alle Religionen, die sich selber auf ihre Gerechtigkeit stützen, um sich vor Gott zu rechtfertigen, sind falsch. Nur Gottes Gerechtigkeit und Glaube an diese Gerechtigkeit von Gott, das Lamm Gottes, kann ein Mensch vollkommen gerecht vor Gott stehen. Du sagst, also du glaubst, dass du recht bist und alle anderen falsch korrekt. Solange ich mit diesem Buch übereinstimme, ist der Rest der Welt falsch und ich habe durch Gottes Gnade recht. Das glaube oder nicht? Nein. Unabhängig, was Leute davon denken. Wir haben hier eine Weltregierung, Kontrolle über dein Privatleben, die eigene Volkssouveränität untergraben und verloren an supranationale Obrigkeiten. In die Ökumene muss alle Kirchen sich unter Rom stellen und so weiter. Und seit dem Vatikanischen Konzil, 1962, haben wir eine Bibel, eine Kirche, ein Evangelium, eine Weltregierung, eine Weltpolitik, eine Weltarmee. Und Gott sagt, kann alles schon so sein. Aber weißt du was? Sie sind alle falsch. Ich bin recht, ich bin Gott, ich habe ein Buch und einen Retter. Und das ist mein Sohn Jesus Christus. Beide sind die Wahrheit. Mein Wort und mein Sohn, es sind die Wahrheit. Daarom musst du dich festhalten. Unabhängig, was die anderen denken und tun. Sechstens will ich sagen, du musst aufgeben, was du vertraust, um zu überleben. Also in Apostelgeschichte 27 lesen wir in Vers 43 und Vers 44, Der Unterhauptmann wollte Paulus halten und wehrte ihrem Vornehmen und hieß, die da schwimmen könnten, sich zuerst in das Meer lassen und entrinnen an das Land. Die anderen aber, etliche auf den Brettern, etliche auf dem, was vom Schiffe war, und also geschah es, dass sie alle erhalten zu Lande kamen. Aber sie müssen erst aufgeben, worauf sie sich vertrauten. Sie mussten sich ins Wasser schmeißen. Nou, een ongelovige die denkt, ja, ik vertrouw mijn traditie, mijn religie, of mijn werken, en dat. Deze ongeloven aan Gods gerechtigheid brengt hem neer. Een Christ. Dat is of zichzelf. Ik denk, ja, weet je, in die situatie, wie kom ik eruit? En de Heer zegt, dat moet niet eruit komen, je moet mij vertrouwen, je moet aan mij zijn. De Heer möchte, dat je in geloven anfangt te wachsen. Du fängst nur den Glauben anfangen zu wachsen, wenn die Umstände schlimmer sind, als die du normaliter durchhalten kannst. Dann brauchst du Glauben. Wenn du etwas hast, wo du sagst, das habe ich schon hundertmal mitgemacht, ich weiß schon, wie das geht, dann brauchst du keinen Glauben. Das heißt, Gott erlaubt dich, in Situationen zu kommen, die mehr von dir fangen, als nur, was du gewöhnt bist. Und dann wächst du. De grond waarom dat kleine jünger, männliche jünger, am dritten Tag bij Jezus Christus am Grab waren, is ganz einfach. Sie verweigerten de verheißing van Jezus Christus zu glauben. Er hat gesagt, in drei Tagen stehe ich auf. Wie waren da am Grab? Een paar vrouwen. Keine einzige van deine jünger. Niemand. Gandhi sagt, meine Tage am Ende seines Lebens, meine Tage sind ihm gezählt. Ich lebe nicht viel länger. Alles rund um mich ist Finsternis. Ich bete für Licht und starb als unerlöste Hindu. Eine Frau, die in der Heiligen Schrift die Verheißung von Jesus Christus las, in Matthäus 17, Vers 20, die ist diese Sache, dass im Berg, Matthäus 17, Vers 20, da geht ums Unglauben, und er sagt zu euch, wahrlich, so ihr Glaube habt wie ein Senfkorn, so möget ihr sagen zu diesem Berge, hebt dich von hinnen dorthin, so wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein, Matthäus 17, Vers 20. Mit anderen Worten, die Frau las diese Verheißung über diesen Berg, und sagt, na gut, ich lebe am Fuß eines Berges, ich vermahne zu beten. Nächsten Morgen ist der Berg noch immer da. Und sagt, ha, wie ich erwartet habe. Der Berg ist noch immer da. Ja, wie ich erwartet habe. Das Problem ist auch für die Christen. Du erwartest etwas, und du denkst, du weißt alles schon, und du verweigert Gottes Verheißung in sein Wort zu beanspruchen. Und das kann dir eine ganz andere Richtung geben. Das kann dich eine ganz andere Ruhe geben in deiner Seele. Aber du tust es nicht, weil du weißt alles so gut. Du bist einfach stur. Ich kann kaum glauben, dass ich so schuldige Holländer, aber Holländer sind stur, kann ich ruhig sagen. Sture Käseköpfe. Aber ihr Schweizer sind nicht viele hinten, glaube ich. Ich muss erst halb tot sein und dann sagt er, vielleicht möchte Gott noch etwas anderes zeigen. Ja, vertrauen auf ihn, nicht als Erlöser, aber dass er durch Trübsal dich weiterführen kann. Ach, siebtens will ich sagen, der Mensch möchte immer ein Ersatzschiff haben. Und das Problem ist, das Ersatzschiff, das klappt auch nicht. Schau das mal an, Apostelgeschichte 27, Vers 30 bis 32. Da aber die Schiffsleute die Flucht suchten aus dem Schiffe und den Kahn niederließen in das Meer und gaben vor, sie wollten die Anker vorne aus dem Schiffe lassen, sprach Paulus zu dem Unterhauptmann unter den Kriegsknechten, wenn diese nicht im Schiff bleiben, so könnt ihr nicht beim Leben bleiben. Da heben die Kriegsknechte die Stricke ab von dem Kahn und ließen ihn fallen. Der Kahn muss los, muss weg sein, man darf nicht mehr ein Ersatzschiff zu sein, ein anderer Fluchtweg zu sein, man musste nur vertrauen, was Gott durch Paulus sagte, bleib auf dem Schiff und dann sollten alle erlöst werden. Das ist genau, was ein religiöser Mensch tut. Er vertraut seine Religion, seine Werke, seine Gerechtigkeit, aber nicht Jesus Christus. Er vertraut sein Ding, Seine Kirche, aber nicht die Person von Jesus Christus. Er vertraut vielleicht seine Gefühle, aber nicht eine tatsächliche Erlösung. Die Bibel sagt, wir wollen ihm glauben und nicht ihm schauen. Ja, und dann war er in Billy Graham hat eine Kampagne gehabt und wir haben da Leute, die ins Reich wurden mitgenommen. Und dann war ein junger Mann aus Norwegen, haben wir mitgenommen und auch er kam durch die Predigt von Billy Graham zum Glauben an Jesus Christus. Hat davor zijn Bibel met hem gelezen, had dan een schoning genomen bij deze verzameling van Billy Graham, dat was jaren 90, denk ik 93 of zo. En we hebben hem dan eingeladen en had Nachsorge bekommen en had dan gezegd: ja, muss ich nun tun? Ik heb gezegd: im Glauben musst du eine Entscheidung nehmen. Es kan zijn, dass der Herr will, dass er nach Norwegen zurückgeht. Hat hij gemacht, neue Studium angefangen, Medizin, finnische Arzt geheiratet und sind sie. Im Glaube gegangen nach Südostasien, also da als Arzt zu dienen, um das Evangelium zu verkündigen, als Zeltmacher. Er ist im Glauben gegangen. Davor war er nur im Schauen da, aber nicht im Glauben da. Der Christ heute vertraut Wissenschaft, Theologie, Philosophie mehr auf dieses Buch. Neue Bibeln mehr auf die Lutherbibel. Deine Pläne, deine Gedenken mehr auf die Verheißung Jesus Christus. Meine Wünsche, deine Wünsche mehr als Jesu Christi Wille zu suchen. Und indirekt sich selber und seine Wünsche zentral zu stellen, statt Jesu Christi Wille zu suchen und zu tun. Das Problem von den meisten Christen. Es gibt Christen, die sagen, ich bin so viele Jahre ein Christ und ich bin nicht viel weiter gekommen. Ja, weißt du warum nicht? Das ist immer dein Wille durchgezogen. Dein Ding. Ich kenne die Leute schon mit ihrer frommen Sprache. Ja, ich habe darüber gebetet und ich habe keinen Frieden hier und der Herr hat mir gezeigt das und bla 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 bla. Ich sage, ja, das kann alles schon sein, aber ich sehe, dass du ganz bewusst gegen Gottes Wort geht. Oder wie das Ehepaar das mal zu mir kam, hat gesagt, ha, Pastor, ich habe darüber gebetet und sie und ich sind für die gleiche Schlussfolgerung gekommen. Oh nein. Ja, das ist ein Mann und eine Frau. Was ist das für eine Schlussfolgerung dann? Ha, sagt der Mann, ganz, ganz fromm. Ich bin ins Gebet gegangen und ich habe keinen Frieden mehr, um meine eigene Frau zu bleiben. Und ich glaube, das Herr hat mich geführt, um mit dieser Frau zu heiraten. Ich sage, oh, hat er dir das gezeigt? Und du Frau, was willst du dann? Oh, sagt sie, ach Pastor, ich bin schon 30 Jahre im Herrn. Und ich habe gefastet in letzter Zeit und gebetet. Und ich bin 100% sicher, dass der Herr will, dass ich ihm heirate. Ich sage, oh, bist du 100% sicher? Ja, sagt sie. Hör mal, was denkst du davon, Pastor? Du bist een teufel besessen Frau, du bist verheiratet mit diesem anderen Mann, und du, Mann, du bist verheiratet mit einer anderen Frau, beide von neuem geboren, moet er einfach scheiden, ohne Begründung, dass der andere untreu gewesen ist, und zusammen heiraten? Verschwinde einfach. Noch ein Beispiel. Er waren auch andere Gebiete, da haben sie immer, ja, ich habe keinen Frieden darüber, und bla bla bla. Dann denkst du, Mann, du hast Kinder zu Hause. Und einen Tag kommst du nach Hause und sagst dann so, na Papi, hat dich wahrscheinlich schon angeschaut und ein bisschen gehört. Ich habe darüber gebetet und ich habe keinen Frieden mehr, um heute die Wäsche zu tun, Geschirrspüle zu machen, mein Zimmer aufzuräumen und dich und Mami zu gehorchen. Ich habe darüber gefastet auch. Ah, bist du sicher? Du hast 5 Sekunden wegzukommen, sonst greife ich dich und tue ich dich etwas. Wenn du ein bisschen Vernunft hast. Verstehst du? Das ist einfach normale Vernunft. Aber das hörst du oft unter Christen. Ja, ich habe darüber gebetet und keinen Frieden mehr gehabt und nach viel Bibellesen und Gebeten, bla bla bla. Du willst einfach nicht Gottes Wille suchen und tun anhand von Gottes Wort. Nee. Das ist, was du sagen willst.
Ja.
100 Mal sieht man das. Und das sagen Christen, die das tun, diese Mentalität haben nach 20, 30 Jahren. Alles ist kaputt gegangen. Wo ist Gott? Wo ist Gerechtigkeit? Ja, weißt du warum? Weil du all die Jahre bewusst rebelliert hast gegen was Gott sagt. Das ist das Problem. Bedenkst du, was passiert, wenn ein Mädchen von 10 Jahren sagt, kennen Sie? 10 Jahre alt. Kommt sie und sagt, wie geht's da so? Miriam, wie geht's da so? Ja, es geht schon gut. Gefällt es dir zu Hause? Na, no, nicht so sehr. Oh, wieso nicht? Ich möchte einfach meine Freiheit haben. Oh, deine Freiheit, was meinst du? Ja, ich möchte mal nog iets anders verblijven. Mijn Freund und so weiter. Der Freund ist 15, 16, 17 Jahre alt, weißt du, so gedaan. Dan fangst du mit an. Sie möchte ihr Ding tun, ihre Freiheit haben. Das ist doch ein populäres Ding heute, Freiheit. Ich muss meine Freiheit haben. Freiheit? Freiheit kommt nach Wahrheit. Und nach Verantwortung zu übernehmen. Danach kommt die Freiheit. Du verdienst Freiheit door recht zu tun und Verantwortung zu tragen. Heute willen die Leute die Freiheit haben, dass sie Respekt haben, aber vooral volkomen verantwortungslos weiterleben. Das ist die Mentalität von heute. Und wenn du noch ein bisschen bei Bibel kennst, dann sagen sie, ja, weißt du, Gott hat nicht gezeigt und so weiter. Sagen, ja, ja, Gott hat nicht gezeigt. Nein, du wirst tun, was du willst, müsst dafür irgendwo eine Bibel stellen, um dich selber in deiner Rebellion zu rechtfertigen. Das ist, was du tust. Größte Frage ist, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Sagt Saulus, wenn Jesus Christus begegnet dem Weg in Damaskus. Herr, nicht Jesus. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Paulus hat es verstanden. Jahre später schreibt er den Brief an die Philipper und er sagt dann, mein Leben ist Christus, das Sterben gewinnt. Und das ist ein Schimmel, dass ich das sagen kann. Mein Onkel ist letzte Woche verstorben, er war 90 Jahre alt. Ich habe ihm ein paar Jahre her was Material geschickt über Himmel und Hölle und so weiter, hat alles gelesen, hat sich bedankt als einzige von meiner Familie. Ist letzte Woche verstorben. Und weißt du, was sie auf seinen Todesanzeige geschrieben haben? Das Leben ist mit Christus, das Sterben gewinnt. Das ist schön. Wenn deine Kinder das sagen können von ihrem Papi, das ist ein großes Kompliment. Achtens möchte ich sagen, du kannst die Hafen erreichen, wenn dein Pilot, dein Lotse, das Wasser kennt. Aber du musst jemanden haben, das hast du vielleicht gesehen in Rotterdam. Dat is een van de grootste haven in de wereld. Vroeger was die grootste, glaube ich, heute is het Singapore. Er komen die riesige containerschiffen uit. En die moesten in de haven eingeführt werden. We hebben die kleine boten dan. En die führen dat grote schiff dan door. Die wisten genau, die moesten naar links, die moesten naar rechts und so weiter. Hier kan ze niet durchkommen. En die führen het door. Nou, dat is ook zo met dir. Du gehst und du brauchst einen Lotsen, einen Pilot, die genau das Wasser kennt, um dich, rondom die Schiffe, die scharfe Felsen, die gefährliche Wasser und die Unterströme, durchzuführen, dass du gut ankommst. Du musst ihm vertrauen. Das ist Jesus Christus. Schau bitte Apostelgeschichte 27 an, in Vers 39 und Vers 41. Als aber Tag ward, kannten sie das Land nicht. Eine Antwort aber wurden sie gewahr, die hatte ein Ufer. Dahin wollten sie das Schiff treiben, wo es möglich wäre. 41 von Apostel 27. Und da wir fuhren an einen Ort, der auf beiden Seiten Meer hatte, stieß sich das Schiff an und das Vordertal blieb feststehen, unbeweglich. Aber das Hintertal zerbrach von der Gewalt der Wellen. Das war eine Krisensituation. Wenn die Welle ein ganzes Schiff zerstören, wie eine Art von Tsunami, die mit der Kraft auf etwas, ein Gebäude reingeht, dass es kaputt geht. Also Wasser kann alles kaputt machen. Es ist unglaublich, was Wasser für eine Kraft hat. Herr, ich glaube, hilfst du mein Unglauben, sagte der Vater vom besessenen Sohn. Weißt du was? Deine Lotse hat das Wasser geschaffen, wodurch du fährst. Und alles, was darin ist. Er sagte Römer 8, wenn ihr seinen Sohn habt gegeben, kann er dich auch alles andere mit ihm schenken. Er hat in Christus dich ewiges Leben und Vergebung der Sünden gegeben. Ist er nicht fähig, dich durch die gefährliche Wässer des Lebens durchzuführen? Sicher ist er das. Das weißt du auch. Aber du musst es nochmals bestätigt bekommen, um auf ihm zu schauen, nicht auf eigenen Erfahrungen oder eigenen Ängste zu fahren. Schreib niemals ein Fragezeichen, wo Gott einen Punkt hat gesetzt. Sagt mein alter Evangelist. Die sagen immer, ja, hat Gott also die Welt geliebt? Das sagt Gott nicht. Die sagen, also hat Gott die Welt geliebt. Die sagen, vermag ich alles, durch den, die mich mächtig macht? Gott sagt, du vermagst alles in dem, die mich mächtig macht, Christus. Das ist unterschiedlich. Das gleiche sagen. Eins ist ein Fragezeichen, Zweifel, der andere sagt sie einfach so, basta, bin ich sicher von. Glauben ist preisgeben, alles was Verdienst heißt. Darum ist es so schwierig zu glauben. Und sicher, Holländer, Schweizer, Deutsche haben von Natur die Neigung, schaffe, 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 das habe ich getan, das habe ich aufgebaut, das auch, diese Auto, diese Gemeinde mache ich alles. Und der Herr sagt, ah, du hast nicht gemacht. Genau. Durch, ich habe nicht die Gesundheit gegeben. Ich habe nicht die Fähigkeit gegeben, das und das zu sagen oder zu tun. Nicht du. Und Gott kann es aber so wegnehmen. Dus du lernst es durch Gottes Gnade alleine. Petten, der Missionar an Neue Hebriden, hat gesagt, wenn ihr mal eine Übersetzung machen musste, in die Sprache da von den Kannibalen, über Glauben, kann man Glauben genau beschreiben. Da kam ein ehemaliger Kannibal, ein Christ, nun rein, hat sich so auf einen Stuhl gesetzt. So, hier. Kann ich ausruhen nach einem Tag von Arbeit? Und hat er gesagt, das ist Glaube. Glaube ist eigentlich, du stützt dich mit deinem ganzen Gewicht auf den Herrn Jesus Christus, und dass du vertraust, dass er dich erlöst, wenn die Hölle da unten ist, der Stuhl steht da über, und du vertraust diesen Stuhl, dass er dein Gewicht aufhält, dass du nicht in den Hölle nach unten stürzt. Das ist Glauben. Aber das Fremde von Christen ist, wissen sie schon, sie haben das auch gemacht mit der Rettung von ihrer Seele, Jesus Christus, aber dann sagen sie, der Rest, okay, nun, der Rest meines Lebens, habe ich wieder alles selber im Griff, habe ich alles kontrolliert, und ja, nun, wenn es windig schlimm wird, dann fange ich Jesus einmal ein bisschen mehr, ein bisschen zu führen. Aber ze laten zich niet einfach rondvuren in alle kleine entscheidingen en zeggen dan, immer deine Wille, Jesus Christus, niet meine Wille. Nee. Die größte Sieg über dich selbst, wenn du lernst, Gott vollkommen zu vertrauen, für jedes Detail in deinem Leben, nach deiner neuen Geburt. Een Beispiel davon war William Penn. Also, William Penn war ein Engländer und er kam nach Amerika aus England und wurde Freund von Indianern. Und die Indianer haben ihm ein Angebot gemacht, und da hat er gesagt, nach einiger Zeit, die haben dich angeschaut, du bist ein guter Mensch, ein guter Kerl. Was wissen wir uns vor? Das heißt, wir geben dich von unserem Land so viel Land an dir, William Penn, wie du in einem Tag belaufen kannst. Nou, wat had hij gemaakt? Hij had zonder overhoorde nacht angefangen te laufen. En zo veel mogelijk gelaufen bij zonder ondergang. En dat wat hij belaufen had, hebben de Indianen hem einfach geschenkt. En daar komt heute Pennsylvania her. Pennsylvania, dat is het land van Penn, van William Penn. En de hauptstad is Philadelphia, ja? Van Liebe. Maar een Christ is een man. Hij möchte de Indianen het Evangelium brengen. De Indianen hebben dat geschätzt en hebben hem land gegeven. Aber wenn er einfach in Unglauben gesagt hat, ich laufe, ja, heute bin ich ein bisschen müde, weißt du, ich laufe so ein Kilometer hin und zurück, hat er nur ein Kilometer Quadratmeter Kilometer bekommen. Aber er hat, hopp, was hat er, 30 Kilometer, 40 Kilometer gelaufen. Hat er das bekommen. Das war die Verheißung. Gott gibt dir Verheißungen. Und einige von euch, die sagen, ja, das weiß ich schon, es geht nicht darum, was du weißt, es geht darum, was du mit das, was Gott sagt, tut in Praxis im Glauben. Oder den Unglauben nicht tust. Das ist das Punkt. Warum einige Christen glauben nach einigen Jahren und andere nicht glauben und immer noch das Gleiche, ebenso weit sind. Schließlich will ich sagen, als neunten Punkt, dein Schiff ist sicher im Hafen, doch dafür sind Schiffe nicht gemacht. Du kannst auch sagen, weißt du was? Wir bleiben in Kreta und wir gehen nicht weg, wir bleiben schön in Kreta und wir machen ein Picknick und so weiter und bleiben ein paar Jahre auf dem Schiff sitzen. Sieht auch nichts. Problem ist, du musst mit einem Schiff von einem zum anderen Hafen fahren. Als Christ bist du ein Pilger. Ein Pilger, die geht von einem zum anderen Ort, Neuen Jerusalem. Du musst unterwegs gehen, du musst Schritte machen. Einige von euch machen keine Schritte. Die wissen schon etwas, aber verweigern mit den Kennen, die sie haben, einen Glaubensschritt zu machen. Wenn du keinen Glaubensschritt machst, ja, wie ein Schiff, was nicht gebraucht wird, das ist nützlos. Es gibt viele nützlose Christen, die sind von neuem geboren, aber sie tun weiter nichts, sie machen keine Schritte, wachsen nicht die Gnade, folgen den Herrn nicht nach, tun niemals etwas für den Herrn, nehmen keine Verantwortung, nichts. Die Bibel sagt, du kannst vielleicht mit einem Auto. Wir müssen ein neues Auto finden einige Zeit her. Und ich habe geschaut und geschaut und en dan komen bij ältere Leute, die hebben dan schöne auto's nog. Dus zo'n Buick of een Rover of zoiets, ganz schöne auto. Ja, dat is ook weer een vriend van mij, had een Buick bekommen van een Christ. Een Buick uit 1994. 19 miles, also ongeveer 30 kilometer gefahren. 30 kilometer gefahren. Ding is zo na 20 jaar oud. Had hij gezegd, weißt du was, du kannst het gebrauchen, du kannst het gebrauchen, misschien. Nou, schön natürlich, ja, Vorfreude, aber nach der neuen Bücher, wo du was älteres Ziel fahren kannst. Aber ich meine zu sagen, dass die meisten Christen ein Problem haben. Und das ist, dass sie wie ein Auto in einem Garage stehen. Da musst du mit fahren. Und da können die Gefahren kommen. Aber du musst Schritte machen und dann Jesus Christus nachfolgen. Die Bibel sagt, du bist eine neue Kreatur in Christus. Die Bibel sagt in Markus 16, geh hin in die ganze Welt, predige das Evangelium aller Kreaturen. Ja, das können wir tun. Wie sagt die, wir können beten am Mittwochabend und wir beten für die Missionare. Hier, ein Gebet für die Welt von Johnston, das Buch, was wir durchbeten. Wir beten für die Missionare, die wir in Indien, Pakistan, Holland, Ukraine, Israel haben. Wir können sie finanziell unterstützen. Wir können sie ab und zu besuchen. Wir können eventuell selber gehen. Darum gehen wir die Leute besuchen in diese Länder, um eine gute Bibel, mit guter Lehre, mit Evangelisation und so weiter zu ermutigen. Dann heißt es, das bedeutet etwas. Aber für die meisten Christen, die denken, ja, ich gebe ein bisschen, ja, die bete ab und zu, ja, segne so und so, mach so ein Gebetskarte auf den Christen, und das reicht dann. Aber Gott schaut, ob du es ernst meint und selber dein Bestes gibt, um das Missions- und Evangelisationsbefehl Hände und Füße zu geben. Und daneben hier anzufangen, in die Gemeinde, seine Gemeinde aufzubauen. Das heißt, Verantwortung zu übernehmen. Sicher kommt erstens den Herrn, danach die Frau, danach die Kinder, danach die eigene Arbeit, aber danach kannst du etwas in die Gemeinde tun. Das ist eine wichtige Sache. Wenn man eine Familie Kinder hat, die nicht nur passiv sitzen und sagen, na Papi, Mami, ich bin hier wieder, gib mir zu essen. Nein, wenn sie älter sind, müssen sie lernen, Verantwortung zu übertragen, ihr Zimmer aufzuräumen, Geschirrspül zu machen, zu posten und so weiter. Das ist normal. Nee. Wenn es das nicht beibringt, dann gehen sie echt nicht, wenn sie 18 sind und aus einem altes Haus sind, plötzlich sich bekehren und dann wie einen Engelchen leben. Verantwortung, das soll echt nicht passieren. Das musst du Schritt für Schritt aufbauen. Ich meine, genau das Gleiche so. Meine Frage ist, gehst du und dienst du den Herrn in Glaube und Vertrauen, sagst du eigentlich, nein, das tue ich nicht mehr, ich bin enttäuscht und so weiter vom Herrn, wie soll er das alles erlauben? So was der Feind will. Bleibst du passiv. Der Feind möchte dich immer passiv machen. Das ganze Apostelgeschichte ist ein Buch mit einem Namen zusammengefasst, Aktion. Sie gehen, sie predigen, kommt Trübs zur Verfolgung, sie gehen weiter, sie kommen nur zum Glauben, der Meinung gründet und sie gehen weiter. Das ist das normale Christenleben. Das ist das abnormale Christenleben, wenn man heute rundum schaut. Es sind passive Internet-Christen geworden. Du sagst, was kann ich hiervon lernen? In die ganze Geschichte, den Kapitän zu vertrauen, schlage ich vor, lerne auswendig, Sprüche 3, Vers 5 und Vers 6. Du sagst, ich bin zu alt zu lernen. Das bist du nicht. Du kannst auch eine Telefonnummer und eine Adresse aus dem Kopf lernen. Du kannst auch ein Bibelstelle aus dem Kopf lernen. Sprüche 3, Vers 5 und Vers 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Nee. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Er führt schon recht. Er kommt schon im Ziel. Offenbar ist alles schon beschrieben. Aber er möchte dich recht führen. Das ist nur, wenn du persönlich ihn in allen deinen Wegen kennst. In allen. In Beziehung mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Kindern, in der Arbeit, Zukunftsperspektive, Gemeinde, Bibel. Du sollst ihn darin fragen. Nicht, was du denkst. Nein. Welche Bibel will ich jetzt lesen? Welche Gemeinde muss ich jetzt hingehen? Wenn du nicht verheiratet bist, welche Frau willst du sich heiraten? Oder welcher Mann willst du sich heiraten? Ich weiß es viel besser. Das musst du ihm fragen, nicht mich. Ich bete für dich, für weiß, ich kann Hinweise geben, aber du musst selber ihn in all deinen Wegen kennen. Aber, wenn du das tust, dann führt er richtig. Wenn du nah beim Herrn bleibst und du betest darüber, bin ich überzeugt, du kannst wirklich nicht groß Gottes Wille verpassen, wenn du nah bei ihm bleibst und seine Verheißung beanspruchst. Das ist unmöglich. Mit Ausnahme, wenn ich nicht dein eigenes Gewissen verstoßt. Dein Auftrag ist, wie 2. Timotheus 2 sagt, um als ein guter Soldat zu beharren, um als guter Soldat einzustecken. Und dein Kapitän deines Glaubens sorgt schon für die alltägliche Sache des Lebens. Warum? Weil er sagt in Matthäus 6, Vers 33, suchet erst mein Reich, das Reich Gottes, und meine Gerechtigkeit und all das andere, wo die Heiden nachsuchen, Essen, Trinken, Kleidung, wird dich auch gegeben werden. Aber du musst erstens sein Reich und seine Gerechtigkeit suchen. Ständig möchte ich sagen, der Herr hat dich wirklich nicht eine geschützte oder eine sichere Reise versprochen. Aber er hat dich versprochen, ein sicherer Hafen. Ein neues Jerusalem. Unser aller neue Mutter. Da ist er, da ist Ruhe von der Arbeit, von dem Kampf, aber nicht solange wir hier noch auf Erde sind. Und in dieser Mentalität müssen wir weiter kämpfen, bis er kommt. Also zusammen noch ein Lied singen, Lied Nummer 151. 151. Leise und inniglich mahnet der Heiland, ruft die Verlorene zum Heil. Komm heim, komm heim. Ihr seid nicht verloren, soweit ich weiß, aber ihr müsst vielleicht nach Heim kommen, nach Hause kommen, zum Herrn kommen und sagen, Herr Jesus Christus, bitte, all meine Anliegen will ich für deine Füße niederlegen und dich fragen, bitte führe mich und hilf mich, den Willen zu suchen. Lied Nummer 151 und singen wir erste und vierte Strophe. Erste und vierte Strophe. Lied 151. Selber haben, die Kontrolle selber haben möchte und nicht, dass die alles übergeben haben. Ich will nur, nimmst du einfach Zeit, um zu ihm zu kommen, um diese Sache mit ihm in Ordnung zu bringen. Er ist nicht nur Heiland für die Erlösung deiner Seele durch Glauben, er möchte auch Herr sein, um jedes Detail zu übernehmen. Und dann bist du wirklich frei. Auch von aller Sorge und Trübsal, Ängste, die du tragen können. Vierte Strophe.
Oh, welche Wunder der göttlichen Liebe, die uns in Jesus erscheint. Kennst du, mein Bruder, den Retter der Seele? Ist er dein Heil und
wir kommen zu dir. Wir möchten heimkommen, heim zum Ort, wo du bist, wo dein Sohn ist, wo viele Heiligen schon sind, die die letzten tausenden Jahre entschlafen sind in dir. Wir beten, dass du uns Gnade gibst, um den Lauf zu vollenden, den Kampf zu kämpfen und durch deine Gnade für dich zu leben und dich zu vertrauen in alles, was du uns gibst. Wir danken für die Trübsale, für Die Sturmwinde, dass es uns hilft, nah bei dir zu bleiben, auf dich zu schauen. Du bist unsere Kapitän und du lässt nicht los, dass Werke seine Hände einmal angefangen haben. Vater, beten für alle hier, die eine schwere Zeit durchgehen, auf diesem Moment, mit Familie oder in Ehe oder andererseits emotional, geistlich, materiell. Beten, dass du sie Gnade gibt und segnet und hilft, um auf dich zu schauen, ihre Freude in dir zu behalten und zu erwarten, dass du sie durchführt, wie du, dass auch Paulus und seine Kumpels lernen mussten, um durchzukommen an diesem Schiffbruch da im Mittelmeer. Wir beten, dass du auch bald kommst, Herr Jesus Christus, um uns heimzunehmen im Vaterhaus, das wahre Heim, wo wir gehören. Und wir beten, dass du uns hilfst, unsere billige Fahrt in Treue durchzuführen, zu deiner Ehre. Das beten wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Amen.